Gnade euch, Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Wir machen weiter in der Reihe durch den Brief des Apostel Paulus an die Römer. Und ich lese uns heute Kapitel 2, die Verse 25 bis 29. Wir hören das Ende von Römer Kapitel 2. Ich lese uns die Verse 25 bis 29. Hört das Wort des Herrn. Denn Beschneidung ist wohl Nütze, wenn du das Gesetz befolgst. Wenn du aber ein Gesetzesübertreter bist, so ist deine Beschneidung unbeschnitten sein geworden. Wenn nun der Unbeschnittene die Rechtsforderungen des Gesetzes befolgt, wird nicht sein Unbeschnittensein für Beschneidung gerechnet werden? Und das Unbeschnittensein von Natur, das das Gesetz erfüllt, dich richten, der du mit Buchstaben und Beschneidung ein Gesetzesübertreter bist? Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, und Beschneidung ist die des Herzens, im Geist, nicht im Buchstaben. Sein Lob kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Amen. Lass uns beten. Unser Herr, wir danken dir für dein Wort und beten, dass du uns hilfst durch deinen Geist, dass wir dein Wort recht verstehen und dass es an uns, an unseren Herzen lebendig ist, dass es uns verändert, dass es Glauben wirkt und so hilft, dass wir alle recht hören. Und hilf, dass, ja Herr, dass du auch meinen Mund auftun mögest, dass ich deinen Ruhm verkündige. So erbarme dich nun, um deines Namens willen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. In den vorherigen Versen hatte der Apostel Paulus davor gewarnt, dass der Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes kommt, an dem Gott das Verborgene der Menschen ans Licht bringen und einem jeden Menschen vergelten wird nach seinen Werken ohne Ansehen der Person. Und deshalb Bedrängnis und Angst über die Seelen aller Menschen. Denn an diesem Tag werden sie alle Zorn und Grimm von Gott empfangen. Und dabei macht es keinen Unterschied, ob man Jude ist oder Heide, denn alle sind Sünder. Und so viele ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und so viele unter Gesetz gesündigt haben, werden durch Gesetz gerichtet werden. Und da ist keine Ungerechtigkeit bei Gott. Niemand kann sich darauf berufen, dass er nicht gewusst hätte, was Gott von ihm fordert. Die Heiden haben nämlich das Werk des Gesetzes auf ihre Herzen geschrieben. Und ihr Gewissen klagt sie an wegen ihrer Sünden. Und die Juden haben das Gesetz sogar aufgeschrieben in Buchstaben. Sie haben die Erkenntnis und die Wahrheit verkörpert im Gesetz. Und die Juden stützten sich auf das Gesetz. Sie waren aus dem Gesetz unterrichtet. Sie kannten Gottes Willen. Sie prüften, worauf es ankommt. Ja, sie lehrten sogar andere. Das Problem war nicht, dass die Juden nicht eine gewisse Wertschätzung für das Gesetz gehabt hätten, sondern dass sie dachten, sie würden dem Gericht Gottes entgehen, weil sie das Gesetz haben. Wenn Gott sich den Juden in so besonderer Weise zuwendet, wie keine andere Nation, dass er zu ihnen spricht, dass er ihnen sein Gesetz gibt, dann wird er sie doch wohl nicht richten mit den Nationen. Aber diese falsche Zuversicht nimmt Paulus den Juden, indem er ihnen aufzeigt, dass nicht die Hörer des Gesetzes gerecht sind vor Gott, auch nicht die Lehrer des Gesetzes, sondern die Täter des Gesetzes. Und die Juden waren keine Gesetzestäter, sondern Gesetzesübertreter. Sie predigten zwar das Gesetz und lehrten andere, aber sie hielten sich selbst nicht daran. Sie stahlen und begangen Ehebruch und begangen Tempelraub. Und indem sie das Gesetz, dessen sie sich so rühmten, übertraten, machten sie sich sogar noch schuldiger als die Nation. Denn sie verunehrten Gott, denn der Name Gottes wurde ihretwegen unter den Nationen gelästert. Welches Urteil wird also ein Jude im Gericht erwarten, wenn doch die Juden wie die Nationen ohne Ansehen der Person gerichtet werden nach ihren Werken? Und sie werden genauso gerichtet, genauso verdammt. Denn sie hatten zwar das Gesetz, aber sie haben es nicht getan, sondern sie haben es übertreten. Nun, das waren harte Worte, die der Apostel an die Juden richtete, um ihr falsches Vertrauen auf das Gesetz zu zerstören. Aber er ist noch nicht fertig. Denn die Juden haben nicht nur das Gesetz, auf das sie sich zu Unrecht stützen, sondern auch die Beschneidung, die sie ebenfalls von anderen Nationen unterschied. Und damit die Juden wirklich verstehen, dass auch sie sich den Zorn Gottes aufhäufen und verdammt stehen vor Gott, muss Paulus ihnen auch noch diese letzte Zuflucht, diese letzte falsche Hoffnung nehmen. Und das tut er jetzt. Vers 25. Denn Beschneidung ist wohl Nütze. Paulus sagt nicht, die Beschneidung sei völlig unnütz, sondern er gesteht ihr einen gewissen Nutzen zu. Beschneidung ist wohl Nütze. Nun, um zu verstehen, was der Nutzen der Beschneidung ist, wollen wir uns zunächst einmal ansehen, was die Beschneidung überhaupt ist. Wenn das Gesetz etwas ist, dessen die Juden sich rühmen, dann sicher auch der Beschneidung. Denn die Beschneidung war genauso exklusiv wie das Gesetz. Nur den Juden hat Gott die Beschneidung gegeben und keine anderen Nationen. Und die Beschneidung ist sogar noch älter als das Gesetz. Die Juden wurden schon beschnitten, bevor sie das Gesetz erhielten am Berg Sinai. Denn das Gesetz wurde durch Mose, die Beschneidung aber schon durch Abraham, also einige Jahrhunderte früher. Von dem Beginn der Beschneidung lesen wir in Genesis Kapitel 17. Dort heißt es ab Vers 1: Und Abram war 99 Jahre alt, da erschien der Herr dem Abram und sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige. Lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir setzen und will dich sehr, sehr mehren. Da fiel Abram auf sein Angesicht, und Gott redete mit ihm und sprach: Ich, siehe, das ist mein Bund mit dir. Du wirst zum Vater einer Menge von Nationen werden. Und nicht mehr soll dein Name Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn zum Vater einer Menge von Nationen habe ich dich gemacht. Und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen, und ich werde dich zu Nationen machen, und Könige werden aus dir hervorgehen. Und ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinen Nachkommen nach dir und alle ihre Generationen zu einem ewigen Bund, um dir Gott zu sein und deinen Nachkommen nach dir. Und ich werde dir und deinen Nachkommen nach dir das Land deiner Fremdlingschaft geben, das ganze Land Kanaan zum ewigen Besitz, und ich werde ihnen Gott sein. Und Gott sprach zu Abraham: Und du sollst meinen Bund halten, du und deine Nachkommen nach dir, durch ihre Generationen. Dies ist mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinen Nachkommen nach dir. Alles, was männlich ist, soll bei euch beschnitten werden. Und zwar sollt ihr am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das wird das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Im Alter von 8 Tagen soll alles, was männlich ist, bei euch beschnitten werden, durch eure Generationen. Der im Haus Geborene und der von irgendeinem Fremden für Geld gekaufte Sklave, der nicht von deiner Nachkommenschaft ist, beschnitten werden muss, der in deinem Haus Geborene und der für dein Geld gekaufte Sklave. Und mein Bund an eurem Fleisch soll ein ewiger Bund sein. Ein unbeschnittener Männlicher aber, der am Fleisch seiner Vorhaut nicht beschnitten ist, diese Seele soll ausgerottet werden aus ihrem Volk. Meinen Bund hat er ungültig gemacht. Gott schloss also einen Bund mit Abram. Abram sollte untadelig vor Gottes Angesicht wandeln. Und Gott wollte Abram viele Nachkommen schenken, ihn zum Vater ganzer Nationen machen und ihm und seinen Nachkommen das Land Kanaan geben und ihr Gott sein. Und als Zeichen dieses Bundes sollte jeder Mann von Abrahams Nachkommen beschnitten werden. Und jedes männliche Kind, das geboren wurde, sollte am 8. Tag beschnitten werden. Die Beschneidung ist also das Zeichen des Bundes, den Gott mit Abraham schloss und der für alle Nachkommen Abrahams galt. Wer also Abrahams Nachkomme sein wollte, wer Teil dieses Bundes mit Gott sein wollte, wer zu Gottes Volk zählen wollte, wer wollte, dass Gott sein Gott ist, der musste beschnitten werden. Und wir sehen, dass dieses, auch wenn es nur ein äußeres Zeichen war, dies Gott keineswegs gleichgültig war. Denn nicht nur hat er es geboten, sondern er hat sogar gesagt, wer es nicht tut, soll ausgerottet werden aus seinem Volk, denn er macht den Bund ungültig. Wir sehen also, was heute häufig Leute meinen, dass Äußerlichkeiten ja gar nichts zählen würden. Wir sehen, dass Gott das anders sieht. Es gibt durchaus äußere Dinge, die Gott sehr wichtig sind. Sonst hätte er sie nicht geboten. Und dann beim Bundesschluss am Sinai, als Mose vom Herrn die Gebote empfing, da wurde die Beschneidung nicht etwa aufgehoben, sondern sie wurde bestätigt und wurde Teil des Gesetzes. So lesen wir in Levitikus 12 ab Vers 1, und der Herr redete zu Mose, rede zu den Söhnen Israel, wenn eine Frau empfängt und ein männliches Kind gebiert, so wird sie 7 Tage lang unrein sein, wie in den Tagen der Absonderung ihres Unwohlseins wird sie unrein sein, und am 8. Tag soll das Fleisch deiner Vorhaut beschnitten werden. Aber auch wenn die Beschneidung Gott wichtig war, sodass er sie sogar auch ins Gesetz übernehmen ließ, so war die Beschneidung doch immer nur das äußerliche Zeichen des Bundes. Sie war nicht die Erfüllung des Bundes. Vielmehr sollte sie die Juden daran erinnern, dass sie in einem Bund mit Gott stehen und dass sie bestimmte Bundesverpflichtungen zu erfüllen haben. Was waren diese Bundesverpflichtungen noch gleich? Sie hatten das schon gelesen. In Genesis 17, Vers 1, da sprach Gott zu Abraham, lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Die Beschneidung ist also das äußerliche Zeichen eines Bundes, der zu einem heiligen Lebenswandel im Gehorsam gegenüber Gott und seinen Geboten verpflichtet. Und genau diese alte Lehre greift Paulus wieder auf. Er schreibt hier gar nichts Neues, wenn er schreibt in Vers 25, denn Beschneidung ist wohl Nütze, wenn du das Gesetz befolgst. Wenn du tust, wofür die Beschneidung nur ein Zeichen ist, wenn du nämlich das Gesetz befolgst, wenn du vor Gott lebst und untadelig bist, wenn du also nicht nur den Willen kennst, sondern ihn auch tust, dann ist Beschneidung wohl Nütze. Denn du trägst an deinem eigenen Leib die permanente Erinnerung daran, dass du das Gesetz befolgen sollst. Und wenn du das auch tust, dann ist die Beschneidung nützlich, dann erfüllt sie ihren Zweck. Paulus schreibt das auch in Galater 5, Vers 3. Ich bezeuge aber noch einmal jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Beschneidung bedeutet, dass man das ganze Gesetz tun muss. Und wenn man das Gesetz nicht befolgt, sondern es übertritt, so wie Paulus bewiesen hat, dass die Juden es taten. Weiter in Vers 25. Wenn du aber ein Gesetzesübertreter bist, so ist deine Beschneidung unbeschnitten sein geworden. Das ist der logische Umkehrschluss. Wenn du das Gesetz befolgst, dann ist deine Beschneidung zu etwas Nütze. Wenn du das Gesetz nicht befolgst, dann ist deine Beschneidung zu nichts Nütze. Wenn du das Gesetz nicht befolgst, dann ist es, als wärst du wie unbeschnitten. Du hättest dir die Beschneidung sparen können. Sie hat ihren Zweck nicht erfüllt. Sie war nutzlos. Sie war vergeblich an dir. Denn du hast dich durch sie nicht daran erinnern lassen, das Gesetz zu befolgen. Und das äußerliche Zeichen des Bundes ist nichts ohne die tatsächliche Erfüllung des Bundes. Wir können uns das vielleicht mit einem Beispiel ein wenig klarer machen. Wie alle Beispiele hinkt auch dieses, aber vielleicht hilft es uns, das klarer zu machen. Wenn Mann und Frau heiraten und als Zeichen dieses Ehebundes die Ringe austauschen und die Ringe tragen, dann ist jedem klar, dass es nicht um den Ring an sich geht. Wenn der Mann den Ring verliert, heißt das nicht, dass man nicht mehr verheiratet ist, sondern er hat immer noch seine Verpflichtungen der Frau gegenüber zu erfüllen. Und gleichzeitig, wenn ein Mann diese Eheverpflichtungen nicht mehr erfüllt, wenn er sich vielleicht von seiner Frau hat scheiden lassen, sie verlassen hat, aber er trägt weiter den Ring. Was ist das Zeichen dieses Ring? Was ist das wert? Gar nichts. Es ist nur ein Ring. Und so ist es auch mit der Beschneidung. Sie ist nur etwas wert, wenn man das Gesetz auch tut. Wenn aber nicht, dann bringt die Beschneidung rein gar nichts. Und dass die Juden Gesetzesübertreter sind, das hatte Paulus ja in den Versen zuvor schon festgestellt. Er hatte aufgezeigt, dass die Juden stehlen und Ehebruch begehen und Tempelraub begehen. Und sein Fazit in Vers 23 war, der du dich des Gesetzes rühmst, du verunehrst Gott durch die Übertretung des Gesetzes. Was nützt die Beschneidung also denen, die sich Juden nennen und im Gesetz unterrichtet sind und sogar andere lehren, aber selbst Gesetzesübertreter sind? Nichts. Es ist, als wären sie gar nicht beschnitten. Ihre Beschneidung ist Unbeschnittensein geworden. Vor Gott wird ihre Beschneidung nichts gelten, sondern er wird sie ansehen wie einen Unbeschnittenen, als ob es keinen Bund gäbe zwischen ihm und ihnen, denn sie haben den Bund gebrochen und deshalb wird Gott nicht ihr Gott sein. Das muss für die Juden ein ziemlicher Affront gewesen sein, dass Paulus das hier sagte, denn ihre Rabbis lehrten etwas ganz anderes. Sie lehrten, die Beschneidung würde die Juden retten vor Gottes Gericht. Man liest das immer wieder bei den Rabbis. So schreibt zum Beispiel Rabbi Levi, im Jenseits wird Abraham am Eingang zur Gehenna sitzen, zur Hölle, und keinem beschnittenen Israeliten erlauben, dorthin hinabzusteigen. Das war das, was die Juden glaubten und lehrten. Niemand, der beschnitten ist, wird in die Hölle fahren. Die Juden dachten, die Beschneidung rettet sie von der Hölle und verbirgt ihnen das ewige Leben. Nun, eigentlich hätten sie es besser wissen müssen. Denn die Tatsache, dass ein Jude beschnitten war, bewahrte ihn ja auch nicht davor, aus dem Volk Israel ausgeschlossen zu werden, wenn er eines der grundlegenden Gesetze Mose brach. Schon daran hätte man ja sehen müssen, dass die Beschneidung allein einen nicht davor bewahrt, dass man auch Strafe verdient, dass man auch ausgeschlossen wird aus Gottes Volk, dass man hingerichtet wird, wenn man Gesetze bricht. Aber so wie die Juden sich zu Unrecht auf das Gesetz stützten, so stützen sie sich auch zu Unrecht auf ihre Beschneidung im Fleisch. Aber die wird sie nicht retten vor Gottes Zorn über ihre Gesetzesübertretungen. Aber wenn es nicht auf die Beschneidung im Fleisch ankommt, sondern darauf, das Gesetz zu befolgen, was heißt das dann wohl für die Unbeschnittenen, für die Nichtjuden, für die Nation? Vers 26. Wenn nun der Unbeschnittene die Rechtsforderungen des Gesetzes befolgt, wird nicht sein Unbeschnittensein für Beschneidung gerechnet werden? Das ist der nächste logische Umkehrschluss. Wenn es auch nicht ankommt auf die Beschneidung im Fleisch, sondern darauf, das Gesetz zu befolgen, dann müssen wohl die zwar unbeschnitten sind im Fleisch, aber das Gesetz befolgen, die wahren Beschnittenen sein. Denn sie haben zwar nicht das äußerliche Zeichen des Bundes, aber sie erfüllen die Verpflichtungen des Bundes. Und darauf kommt es an. So wie wenn der Ehemann seinen Ehering verloren hat, aber dennoch mit seiner Frau zusammenlebt, als Mann und Frau. Wer würde sagen, sie wären nicht Mann und Frau, nur weil das äußere Zeichen nicht da ist? Wenn also der Unbeschnittene die Rechtsforderungen des Gesetzes befolgt, dann ändert sich zwar nichts daran, dass er weiterhin unbeschnitten ist im Fleisch, aber weil er das Gesetz befolgt, wird sein Unbeschnittensein für Beschneidung gerechnet werden. Gott wird ihn so ansehen, als sei er auch im Fleisch beschnitten. Und weil er die Bundesverpflichtungen erfüllt, wird Gott auch die seinen erfüllen und wird ihm Gott sein. Aber nicht nur, dass der Unbeschnittene als Beschnittener gelten wird, ja mehr noch, er wird sogar die Juden richten. Noch einmal Vers 26, wenn nun der Unbeschnittene die Rechtsforderungen des Gesetzes befolgt, wird nicht sein Unbeschnittensein für Beschneidung gerechnet werden und das Unbeschnittensein von Natur, das das Gesetz erfüllt, dich richten, der du mit Buchstaben und Beschneidung ein Gesetzesübertreter bist? Wenn doch jemand, obwohl er von Natur unbeschnitten ist, obwohl er nicht das Zeichen des Bundes hat, das ihn daran erinnert, dem Herrn zu gehorchen, und obwohl er nicht das Gesetz im Buchstaben hat, das ihn lehrt, was Gottes Wille ist, wenn doch so jemand, der all diese Vorzüge gar nicht hat, wenn er doch das Gesetz erfüllt, wird er nicht die Juden richten für ihren Ungehorsam, für ihre Übertretung des Gesetzes. Wir hatten letztes Mal schon gehört, dass es ein großer Vorzug der Juden war, dass Gott sich von allen Nationen nur ihnen in dieser besonderen Weise zugewandt und ihnen das in Buchstaben geschriebene Gesetz, die Verkörperung der Erkenntnis und der Wahrheit gegeben hat. Und heute haben wir gehört, dass sie darüber hinaus auch noch die Beschneidung als Zeichen des Bundes zwischen Gott und ihnen hatten, als Erinnerung, das Gesetz zu befolgen. Wenn nun die Juden trotz dieser Vorzüge das Gesetz übertreten, aber jemand aus den Nationen, der diese Vorzüge nicht hat, das Gesetz verfolgt, wie wird das die Schuld der Juden vergrößern? Wie werden sie dadurch umso ungerechter dastehen und umso gerechter gerichtet werden? Wie auch Jesus sprach, in Matthäus 12, ab Vers 41, Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas und siehe, mehr als Jona ist hier. Eine Königin des Südens wird auftreten im Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen, denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören und siehe, mehr als Salomo ist hier. Wer mehr Licht hat, wer mehr Offenbarung hat und doch nicht gehorcht, der wird durch den Gehorsam derer, die diese Vorzüge nicht haben, verdammt werden. Noch einmal zur Klarstellung. Wie schon in den letzten Versen zuvor, will Paulus hier nicht sagen, dass es unter den Nationen tatsächlich Menschen gibt, die ein sündloses Leben führen, die das Gesetz vollkommen halten und daher vor Gott als Beschnittene tatsächlich gelten. Dass das nicht der Fall ist, hat er schon mehrmals aufgezeigt. Es geht Paulus jetzt nicht darum, den Juden klarzumachen, dass die Beschneidung, es geht Paulus jetzt nur darum, den Juden klarzumachen, dass die Beschneidung allein im Fleisch nutzlos ist, wenn man das Gesetz nicht befolgt. Und dass selbst ein unbeschnittener Heide gerecht wäre vor Gott, wenn er das Gesetz befolgen würde. Aber da ist niemand, der das Gesetz vollkommen erfüllt. Seht ihr, und das, was Paulus nun gesagt hat, das ist der nächste Affront für die Juden. Also nicht nur soll ihre Beschneidung nichts gelten, aber die Unbeschnittenen sollen ihnen vorgezogen werden. Die sollen für Beschneidung gerechnet werden. Das heißt, die Heiden sollten gerechter sein können als die Juden und die Heiden sollten sogar die Juden richten? Das ist unerhört. Immerhin sind die Juden das Volk Gottes. Ja, und nun setzt Paulus noch einen drauf. Vers 28. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, und Beschneidung ist die des Herzens im Geist, nicht im Buchstaben. Was Paulus hier tut, ist die völlige Zerstörung von allem, worauf sich die Juden stützten. Du hast das Gesetz, es nützt dir nichts. Oder du bist beschnitten, es nützt dir nichts. Oder du bist ein Jude? Nein. Bist du nicht. Paulus hatte schon zu Beginn dieses Gedankenabschnitts angedeutet, dass er nicht akzeptieren würde, dass sich sein imaginärer Gesprächsgegner, an den er sich wendet, sich als Jude identifiziert. Denn da hieß es in Vers 17, wenn du dich aber einen Juden nennst, Da deutete Paulus schon an, dass nicht jeder, der sich Jude nennt, auch Jude ist. Und nun schließt er seine Beweisführung ab. Wenn es auch nicht auf das Äußerliche ankommt, wenn nicht der äußerliche Besitz des Gesetzes etwas bedeutet, wenn nicht die äußerliche Beschneidung im Fleisch etwas bedeutet, dann bedeutet es auch nichts, äußerlich ein Jude zu sein. Du magst hineingeboren sein in das ethnische Volk der Juden. Du magst beschnitten worden sein am achten Tag. Du magst aus dem Gesetz gelehrt worden sein. Du magst das Gesetz sogar andere lehren. Und dennoch bist du kein Jude. Dennoch sieht Gott dich nicht an als Teil seines Volkes. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Du magst äußerlich aussehen wie ein Jude, weil du beschnitten bist im Fleisch. Aber auf diese äußerliche, sichtbare Beschneidung kommt es nicht an, denn das ist nicht die wahre Beschneidung, sondern worauf kommt es an? Noch einmal Vers 28, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, und Beschneidung ist die des Herzens im Geist, nicht im Buchstaben. Der ist ein Jude, ein wahrer Jude, ein Jude vor Gott, der es innerlich ist. Ob er nun aus dem ethnischen Volk der Juden kommt oder aus den Nationen. Und wer ist innerlich ein Jude? Nicht der, der die äußerliche, sichtbare Beschneidung hat, sondern der, der eine innerliche, eine unsichtbare Beschneidung hat, nämlich die Beschneidung des Herzens. Gott schaut auf das Herz, nicht auf das Fleisch. Das sollte eigentlich keinen Juden verwundern, denn das lesen wir schon in 1. Samuel 16, wo es in Vers 7 heißt, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Darauf kommt es an. Das macht einen wahren Juden aus. Das ist die echte Beschneidung, die innerliche, unsichtbare Beschneidung des Herzens. Und wieder ist das keine neue Lehre des Paulus. Schon im Alten Testament lesen wir immer wieder, dass es nicht um die Beschneidung des Fleisches geht, sondern um die Beschneidung des Herzens. So heißt es bereits in Deuteronomium 10, Vers 16, so beschneidet denn die Vorhaut eures Herzens und verhärtet euren Nacken nicht mehr. Widerstrebt nicht Gott, seid nicht ungehorsam, sondern lebt untadelig. Haltet seine Gebote. Das ist die Beschneidung des Herzens, auf die es ankommt. Und es heißt weiter in Deuteronomium 30, Vers 6, und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, dass du am Leben bleibst. Die Beschneidung des Herzens ist also nicht nur Gehorsam, sondern auch Liebe zu Gott mit ganzem Herzen und ganzer Seele. Darauf kommt es Gott an. Und hier lesen wir auch schon, dass Gott es ist, der das Herz beschneiden wird, aber dazu später. Und nur wer so am Herzen beschnitten ist, ja, der durfte sich auch zu Gottes Volk zählen und durfte sich Gott nahen. Wie es heißt in Hesekiel 44, Vers 9, so spricht der Herr, Herr, kein Sohn der Fremde, unbeschnitten am Herzen und unbeschnitten am Fleisch, soll in mein Heiligtum hineinkommen. Und wer zwar äußerlich beschnitten ist dem Fleisch, aber nicht innerlich am Herzen, der wird auch dem Zorn Gottes nicht entgehen. Er wird der Gehenna nicht entgehen. So lesen wir schon in Jeremia 4, Abvers 4, beschneidet euch für den Herrn und entfernt die Vorhäute eurer Herzen, ihr Männer von Juda und ihr Bewohner von Jerusalem, damit mein Zorn nicht ausbricht wie ein Feuer und unauslöschlich brennt wegen der Bosheit eurer Taten. Niemand wird dem Gericht, wird der Hölle entgehen, weil er am Fleisch beschnitten ist, sondern man muss am Herzen beschnitten sein. Hier haben wir wieder das Prinzip, das Paulus uns die ganze Zeit schon zu erklären versucht. Wenn du störrig bist, und dein Herz unbußfertig, dann häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und des Gerichts. Denn Gott wird einem jeden vergelten nach seinen Werken, ohne Ansehen der Person. Und nicht die Hörer des Gesetzes sind gerecht vor Gott, sondern die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden. Nicht die äußerliche im Fleisch Beschnittenen sind gerecht vor Gott, sondern die innerlich am Herzen Beschnittenen werden gerechtfertigt werden. Und das Problem war, dass die Juden eben nicht das Gesetz befolgten, sondern es übertraten. Sie waren nicht beschnitten am Herzen. Auch dieses Urteil hatte Gott schon lange vor Paulus über die Juden gefällt. Wir lesen zum Beispiel in Jeremia 9, Vers 25, denn alle Nationen sind unbeschnitten und das ganze Haus Israel hat ein unbeschnittenes Herz. Nun, aber wie kann man denn beschnitten werden am Herzen? Wenn das doch das Einzige ist, das uns retten kann vor Gottes Zorn, wenn alles andere nicht zählt, wie kann man beschnitten werden am Herzen? Und wie man am Fleisch beschnitten wird, ist ja klar, aber am Herzen, wie soll das gehen? Noch einmal Vers 29. Sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, und Beschneidung ist die des Herzens im Geist, nicht im Buchstaben. Das Gesetz, das die Juden in Buchstaben hatten, konnte sie nicht retten, denn dafür hätten sie das Gesetz vollkommen befolgen müssen. Aber weil sie das Gesetz übertraten, waren sie durch das Gesetz gerichtet. Wo kein Gesetz, da keine Strafe. Wo aber ein Gesetz und man es übertritt, wird man nach diesem Gesetz bestraft. Und die Strafe für die Sünde ist der Tod. Deswegen bedarf es etwas anderem als des Buchstabens, nämlich des Geistes. Wie Paulus auch schreibt in 2. Korinther 3, Vers 6, denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Nur der Geist, der Heilige Geist Gottes, kann unsere Herzen beschneiden. Wie es schon angedeutet war in Deuteronomium 30, Vers 6, dass Gott der Herr die Herzen beschneiden wird. Und so lesen wir auch im Neuen Testament immer wieder davon, was die Beschneidung im Herzen ist und wie sie geschieht. Ich will uns ein paar Bibelstellen nennen. So sagt zum Beispiel Stephanus kurz vor seinem Martyrium zu seinen Mördern in Apostelgeschichte 7, Abvers 51, ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, welche die Ankunft des Gerechten vorher verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid, die ihr das Gesetz durch Anordnung von Engeln empfangen und nicht befolgt habt. Unbeschnitten zu sein am Herzen bedeutet also, dem Heiligen Geist zu widerstreben und das Gesetz nicht zu befolgen. Hier lesen wir auch, dass die am Herzen Unbeschnittenen auch an den Ohren unbeschnitten sind. Sie hören also auch nicht recht. Das heißt, die Beschneidung am Herzen hat auch etwas mit beschnittenen Ohren zu tun, etwas mit dem Hören zu tun. Denn der Geist nutzt das Wort Gottes. Wenn wir Gottes Wort hören, dann kommt der Heilige Geist und macht es wirksam in unseren Herzen. Und so ist es das Wort Gottes, das schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert und durchdringt zur Scheidung selbst des Innersten. Das Wort ist es, das der Geist gebraucht als Messer, als Skalpell, um unser Herz zu beschneiden. So wie wir es lesen in Apostelgeschichte 2, Vers 37, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz wie ein Messer, wie ein Schwert. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Die Beschneidung des Herzens geschieht also im Geist, durch das Mittel des Wortes. Und was genau passiert nun, wenn der Geist unsere Herzen beschneidet? Paulus schreibt davon in Kolosser 2, da ist es ab Vers 11. In ihm seid ihr auch beschnitten worden, mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes in der Beschneidung des Christus, mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und euch, die ihr tot wart, in den Vergehungen und in dem Unbeschnittensein eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzung bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Wir waren tot in unseren Vergehungen, in unseren Gesetzesübertretungen und im Unbeschnittensein unseres Fleisches. Aber dann kam Jesus und hat uns lebendig gemacht, indem er uns unsere Übertretungen vergab und uns von unseren Sünden erlöste am Kreuz. Und durch den Glauben an Christus sind wir nun uns selbst gestorben und auferweckt mit ihm und leben mit ihm. Das ist die Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht. Das ist die Beschneidung des Herzens, die Bekehrung, die Wiedergeburt, die Vergebung der Sünden durch den Glauben an Christus. Paulus schreibt es auch in Galater 6, Vers 15, denn weder Beschneidung noch unbeschnitten sein, er meint die Beschneidung im Fleisch, denn weder Beschneidung noch unbeschnitten sein gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung. Und was diese neue Schöpfung ist, erklärt Paulus in 2. Korinther 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Die Beschneidung im Fleisch spielt keine Rolle mehr, sondern die Beschneidung am Herzen, die neue Schöpfung, zu der jeder gehört, der in Christus ist, der glaubt an ihn, der wiedergeboren ist durch den Geist. Und somit ist in Christus auch diese alte Trennung zwischen Juden und Heiden, zwischen dem Fleisch Beschnittenen und Unbeschnittenen aufgehoben. Darauf kommt es nicht mehr an. Zu Gottes Volk, zum wahren Israel Gottes, zu diesem neuen Bund gehört nun jeder, der in Christus ist, unabhängig davon, ob er am Fleisch beschnitten ist oder nicht. Paulus schreibt in Epheser 2, ab Vers 11, deshalb denkt daran, dass ihr, einst aus den Nationen, dem Fleisch nach Unbeschnittene genannt, von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, zu jener Zeit ohne Christus ward, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung, und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden, denn er ist unser Friede. Ja, wie aus den Nationen trugen nicht das Bundeszeichen der Beschneidung im Fleisch an uns. Denn wir hatten keinen Anteil an den Bündnissen, die Gott mit Israel geschlossen hatte. Wir waren nicht Teil von Gottes Volk. Gott war nicht unser Gott. Wir waren ohne Gott und ohne Christus und ohne Hoffnung. Aber in Christus, durch sein Blut, sind wir nun Teil von Gottes Volk, Teil dieses neuen Bundes. Und dieser neue Bund hat auch ein neues äußerliches Bundeszeichen. Es ist nicht mehr die Beschneidung, aber wir hatten das schon gelesen, in Kolosser 2, Vers 12 hieß es, mit ihm, mit Christus, begraben in der Taufe. Das neue Bundeszeichen für alle am Herz Beschnittenen, für alle Wiedergeborenen, für alle, die durch den Glauben in Christus sind, ist die Taufe. Aber wie in allen äußerlichen Dingen, liegt auch in der Taufe eine gewisse Gefahr. Paulus schreibt in Philipper 3, Vers 3, denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte, wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch mehr, beschnitten am achten Tag und so weiter. Ja, die Juden vertrauten zu Unrecht auf Fleisch. Aber hast du verstanden, dass Paulus nicht nur zu den Juden spricht? Dann müssten wir das hier gar nicht lesen, müssten wir gar nicht darüber predigen. Hast du verstanden, dass dies auch eine Ermahnung an uns ist? So wie die Juden auf Fleisch, auf die Beschneidung, auf äußerliche Dinge vertrauten, auf das Gesetz und die Beschneidung und die Zugehörigkeit zum ethnischen Volk der Juden, so besteht die Gefahr, dass auch wir auf Äußerlichkeiten vertrauen. Wie viele Millionen Menschen in unserem Land meinen, sie wären Christen und würden nicht nach Gehenna hinabsteigen, weil sie mal das äußerliche Zeichen der Taufe empfangen haben, sei es als Säugling oder später. Oder weil sie teilnehmen an anderen äußerlichen Zeichen, die für das Volk Gottes bestimmt sind, wie dem Herrenmahl. Hast du verstanden, dass weder das äußerliche Zeichen der Taufe, noch das äußerliche Zeichen des Herrenmahls, noch deine äußerliche Zugehörigkeit zu einer bibeltreuen Gemeinde dich retten wird? Alle diese Dinge sind nützlich, sehr nützlich sogar, aber nur, wenn sie auch eine innerliche Realität sind. Wenn du nicht nur sichtbare Zeichen empfängst, sondern tatsächlich beschnitten bist am Herzen, sonst ist jedes Vertrauen auf irgendwelche äußerlichen Dinge oder religiösen Rituale völlig wertlos. Wenn du nur äußerlich religiös bist und religiöse Übungen tust, dann ist das vollkommen unnütze. Es wird dir gar nichts bringen. Denn es geht um dein Herz. Gott schaut das Herz an. Äußerliche Dinge sind nichts, wenn sie nicht aus deinem Herzen kommen. Deshalb prüfe dich, ob du wirklich beschnitten bist am Herzen, ob du wirklich Buße tust, ob du wirklich in Christus bist, ob du wirklich eine neue Kreatur bist. Und stütze dich nicht auf äußerliche Zeichen. Aber wenn du wiedergeboren bist, wenn du in Christus bist, wenn du im Geist Gottes dienst und dich in Christus Jesus rühmst, dann freue dich über die Zeichen des neuen Bundes. Denn sie sind ja eine Bestätigung, ein Unterpfand deiner Rettung, die du hast allein durch den Glauben an Christus. Und so schließt der Apostel seine Beweisführung gegen die Juden und gegen alle äußerlich frommen und religiösen ab. Aber er fügt noch hinzu, Vers 29 am Ende, sein Lob kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Wer zwar äußerlich kein Jude ist, wer nicht die Beschneidung im Fleisch hat, der mag nicht das Lob der Juden, der Menschen gehabt haben. Denn Menschen legen viel Wert auf Äußerlichkeiten. Sie sehen auf das, was vor Augen ist, gerade in religiösen Dingen. Ihr könnt ja mal überlegen, wer von den Menschen als besonders religiös, als besonders fromm genannt wird. Vielleicht eine Mutter Teresa oder ein Pater Anselm Grün? Oder wen würden die Menschen nennen? Sie schauen nur auf Äußerlichkeiten. Paulus schreibt davon auch in Galater 6, Vers 12, so viele im Fleisch gut angesehen sein wollen, die nötigen euch, beschnitten zu werden, nur damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden. Denn auch sie, die beschnitten sind, befolgen selbst das Gesetz nicht, sondern sie wollen, dass ihr beschnitten werdet, damit sie sich eures Fleisches rühmen können. Ja, die Juden schauten wie alle Menschen auf das Sichtbare, das Äußerliche. Es kam nicht darauf an, ob jemand wirklich das Gesetz befolgte, ob er von Herzen beschnitten war, sondern ob er das äußerliche Zeichen hatte. Dann war man bei den Juden angesehen, dann gehörte man dazu, darin rühmten sie sich, dann konnten sie erzählen, sie hätten jemanden zum rechten Glauben bekehrt. So wie sich heute viele Menschen rühmen, dass sie eine äußerliche Frömmigkeit haben, dass sie irgendwelche sichtbaren religiösen Übungen tun, dass sie getauft sind, dass sie einer Kirche angehören, dass sie in den Gottesdienst gehen, dass sie Gutes tun, dass sie Almosen geben, dass sie die Bibel lesen, dass sie beten, obwohl sie im Herzen unbeschnitten und Gesetzesübertreter sind. Diese äußerlichen Dinge mögen einem Ansehen bringen bei den Menschen, aber Gott ist davon unbeeindruckt. Wir müssen Acht haben, dass wir nicht Dinge tun, um von den Menschen gesehen zu werden und von Menschen Lob zu haben. Denn es sind nicht Menschen, die uns richten werden, sondern Gott. Und er sieht auf das Herz und wird das Verborgene der Menschen richten. Calvin schreibt hierzu, weil Menschenaugen leicht am Scheine hängen bleiben, so erklärt es der Apostel für unzureichend, sich mit der Anerkennung leicht täuschbarer Menschen zufrieden zu geben. Den Augen Gottes müssen wir standhalten, vor denen auch die verborgensten Geheimnisse des Herzens offen liegen. Also prüfe dich. Verlass dich nicht auf äußerliche Dinge, sondern prüfe dich, wie es um dein Herz steht. Also wenn wir nicht darauf achten sollen, was vor den Menschen etwas zählt, was von den Menschen Lob bekommt, worauf sollen wir also achten? Wir hatten schon Galater 6 gelesen, wo Paulus dann weiterschreibt ab Vers 14, mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn weder Beschneidung noch Unbeschnittensein gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung. Lass uns darauf achten, dass wir uns keinerlei Äußerlichkeiten rühmen. Ja, dass wir uns nichts rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn. Als nur der Tatsache, dass wir elende Gesetzesübertreter sind, die gerettet sind, die eine neue Schöpfung sind, die der Welt gestorben ist, sind, die beschnitten sind am Herzen, nicht durch ihre eigene Gerechtigkeit, nicht durch irgendein äußerliches Zeichen, nicht durch irgendwelche äußeren, religiösen, frommen Dinge, sondern allein durch den Glauben an unseren Heiland, an sein Blut, das er für uns vergoss am Kreuz. Wenn du dich dessen rühmst, dann hast du kein Lob von Menschen. Die Menschen sehen im Kreuz nichts, was Lob verdienen würde. Ja, du magst sogar von Menschen verfolgt werden, um des Kreuzes Christi willen. Aber dein Lob kommt von Gott. Paulus gebraucht hier ein Wortspiel, denn der Name Jude kommt von Juda und bedeutet Lob oder gelobt. Der ist also ein wahrer Gelobter. Der ist ein wahrer Jude, der es nicht äußerlich ist, der nicht nur das Gesetz oder das Evangelium liest und kennt, der nicht nur äußerliche Zeichen empfangen hat, sei es die Beschneidung im Fleisch oder die Taufe, sondern der ist ein wahrer Jude. Der ist wahrlich Teil des Volkes Gottes, der es innerlich ist, der beschnitten ist am Herzen durch den Geist, wiedergeboren ist durch den Glauben an Christus, der Buße getan hat über all seine Sünden, der nicht Lob hat von Menschen, sondern von Gott, weil er sich nichts rühmt, keine Äußerlichkeit als nur des Kreuzes. Lasst uns darauf achten, dass wir wahre Juden sind. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.